zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Wie läuft eine Woche in der härtesten Brennpunktschule Österreichs? Welche Probleme des Bildungssystems offenbaren sich dort und was kommt von den Plänen der Bundesregierung dort eigentlich an? Das ist zur Frage der Nation, der Profil Innenpolitik-Podcast. Mein Name ist Jakob Winter und gegenüber von mir sitzt Clemens Neuhold, Innenpolitik-Redakteur beim Profil. Hallo.
Hallo.
Clemens, du warst selbst, und deshalb sitzt du da, eine Woche lang in einer Mittelschule in Wien-Brigittenau. Du hast sie beschrieben als die vielleicht härteste Brennpunktschule. Was waren denn deine ersten Eindrücke, als du dort durch die Tür hineingegangen bist?
Also der erste Eindruck war mal eine Überraschung, wie aufgeräumt es eigentlich ist dort. Also da gibt es keine Graffitis an der Wand, die Türen sind alle noch in den Angeln und es wird nicht wild gerauft am Gang, wie man sich vielleicht, wenn man das Wort Brennpunktschule jetzt hört, sich vorstellt. Aber Brennpunktschule meint ja nicht, dass es dort brennt, dass man sich dort irgendwie ständig tögelt und so weiter, sondern dass die Ausgangsbedingungen von Schülern dort wirklich maximal schwierig sind, weil ganz viel Armut es gibt, weil ganz viele Kinder Migrationsanteil haben und oft schon 2-3 Jahre mitschleppen an Jahren, die sie wiederholt haben, weil sie noch Deutsch lernen mussten in der Volksschule, bis hin zu Eltern, die sich nicht kümmern. Also ganz viele Problemlagen, die sich wie in einem Brennglas da verdichten. Und dafür war der erste Eindruck eigentlich wirklich sehr aufgeräumt. Aber dann, wie es dann in Medias Res ging, nämlich im Kammerl des Sozialarbeiters, des, wie ich ihn nenne, des Herrn Sebastian, der da quasi an der Front ist, da ging es dann wirklich zur Sache.
Zu dem kommen wir gleich. Wir reden da, das muss man dazu sagen, von 10- bis 14-Jährigen in der Regel. Ein paar Ältere gibt es auch, weil viele Sitzenbleiber, du hast das erwähnt, Wiederholer. Du warst sehr nah dran an diesen Schülerinnen und Schülern, eine Woche lang in der Schule. Hast du da irgendwelche Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben müssen, dass du so nah dran gekommen bist?
Also es war in der Tat ein wochenlanger Prozess, das Ganze vorzubereiten und überhaupt möglich zu machen. Ich habe prinzipiell schon die Signale bekommen von Sozialarbeitern und auch aus der konkreten Schule, dass es ein gewisses Bedürfnis gibt, einmal über die Dinge zu reden, zu berichten. Dass es ein Bedürfnis gibt, einmal diese extrem aufwendige und wichtige Arbeit von Sozialarbeitern einmal zu schildern.
Aber meistens sagt an dem Punkt dann die Bildungsdirektion eh nicht, aber wir sagen nein.
Ich bin es deswegen ganz strategisch angegangen. Ich habe mal zuerst das Okay von den Sozialarbeitern geholt, dann vom Verein des Sozialarbeiters, dann vom Direktor. Und mit dieser quasi Vorarbeit bin ich zur Bildungsdirektion gegangen. Und die waren auch erstaunlich kooperativ. Denen war es wichtig, dass die Schüler, die jetzt 14 sind, auch ihr Okay geben, dass ich da dabei sein darf und zuhören. Die Schüler, die jünger sind, dass da auch die Eltern ihr Okay geben, das hat der Sozialarbeiter gemacht auch, und dass man natürlich anonymisiert, ja, dass man die Schüler schützt. Und die Bildungsdirektion hätte sogar auch damit leben können, dass ich die Schule auch dezidiert nenne, also dass ich dann sage, Schule XY mit dem Namen an dem Ort, ist die vielleicht härteste Brennpunktschule Österreichs, habe ich bewusst nicht gemacht, um einfach die Schüler zu schützen und weil es mir wichtig war, an Lebensrealitäten ganz nah dran zu sein, die du natürlich auch in vielen anderen Schulen der Stadt, aber auch des Landes hast.
Im Zentrum deiner Recherchen, und du hast ihn ja auch schon ein bisschen angeteasert, steht der Sebastian, das ist der Schulsozialarbeiter, der sitzt da in einem 8 Quadratmeter Kammerl offenbar in dieser Brigittenauer Schule und empfängt Schülerinnen und Schüler mit ihren Problemen. Was erlebt dieser Mann, der Sebastian, in einer typischen Schulwoche?
Also der Sebastian, ich nenne ihn jetzt so, wie ihn auch die Schüler alle dort nennen, Sebastian oder Herr Sebastian, der hat einerseits einmal einen extrem dichten Terminkalender. Also das erste Frage, die ich mir stellte bei der Recherche, was macht so ein Schulsozialarbeiter eigentlich den ganzen Tag? Hat er überhaupt irgendwer Lust, mit ihm da zu reden? Oder ist jedem wurscht und er geht in die Pause oder spielen? Nein, also die Kinder und Jugendlichen, die kommen zu ihm, die klopfen entweder an, wenn sie gar keinen Termin haben und wollen reinkommen. Das nennt er so die Laufkundschaft. Die haben fast jede Stunde, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr, gibt es einen Beratungstermin, der teilweise bis zu 50 Minuten dauert, wo er wirklich mit einzelnen jugendlichen Kindern oder mit mehreren ganz intensiv redet. Dazwischen muss er diese Jugendlichen auch abholen aus den Klassen. Er muss das okay von den Lehrern einholen oder die Lehrer haben ihn zu Hilfe geholt und sagt, bitte nimm er mit. Es geht nicht mehr. Ja.
Der Unterricht wäre sonst nicht mehr fortführbar.
Genau. Das ist in den Pausen dazwischen. Also er hat wirklich nur dieses von 13 bis 14 Uhr das seine Pause gehabt. Aber sonst ist es quasi mehr oder weniger durchgegangen, hochgetaktet.
Und mit was für Anliegen kommen die Schülerinnen und Schüler?
Naja, oft sind es Anliegen der Lehrer. Die sagen, bitte schau dir das an, weil ein besonders für mich drastischer Fall, weil der die ganze Woche uns begleitet hat, war ein Bursch, der war einfach einen Monat nicht da. Unentschuldigt, das heißt, der ist einfach verschwunden. Und irgendwann schlagt er dann wieder auf und wird dann halt ein Fall für den Sebastian. Und der sitzt halt dann bei ihm im Kammerl auf der orangen Couch und erzählt, wo er war. Und er ist der Erste, in dem Fall auch ich, die dann erfahren, wo der Bursch jetzt war. Und er war, weil der Opa gestorben ist, war er bei der Oma im anderen Land. Und die Eltern waren weiter in Wien arbeiten. Und an diesem Beispiel hat man so massiv gesehen, wie wenig Schule zählt. Das heißt, es zählt die Familie, da stirbt wer, da muss man sofort hin. Wenn ich als Elternteil nicht hingang, gehst du hin als Bub. Aber die Schule selbst, die haben es nicht einmal wert empfunden, die Schule zu informieren. Der Lehrer wusste nicht, wo es war. Also nur das als Beispiel. Und dann gibt es ganz, ganz viele andere Themen von Gewalt über Vernachlässigung, über vielleicht Verdacht auf Zwangsehe. Es war damals noch Ramadan, also diese völlige Ermüdung und Ermattung im Ramadan, das hat man wirklich massiv gespürt, auch in dieser Schule. Also die Palette nicht enden wollend.
Ich möchte nochmal zu dem Burschen kommen, der monatelang nicht in der Schule war. In meiner romantischen Vorstellung ist die Schule dazu da, auch soziale Ungleichheiten ein bisschen auszubügeln. Alle kriegen dort dasselbe sozusagen vorgesetzt, desselben Unterricht. Wenn da einer einfach abgängig ist und nicht mal in Österreich ist offenbar, was kann die Schule tun? Hat sie überhaupt Handhabe? Was hat sie in diesem Fall getan?
Naja, eins ist fast automatisch geboten, ist, dass du eine Gefährdungsmeldung machst beim Jugendamt, also bei der MA11 in diesem Fall, weil das natürlich nicht geht. Also du hast eine Schulpflicht und wenn die verletzt wird, so drastisch verletzt wird. Aber was hier noch entscheidender ist, weil Eltern zu strafen, die sich sowieso nicht kümmern, ob das dann noch irgendwas verändert, ist in dem Fall, das war dann an einem weiteren Tag in dieser Woche, dass einmal der Sozialarbeiter zum Lehrer geht und die sich einmal zusammenreden und sagen, wie gehen wir da jetzt mit um? Wie erreichen wir die Eltern überhaupt, die am Monat nicht erreichbar waren? Und wie sagen wir ihnen ganz eindeutig, dass sie jetzt anzutreten haben, dass sie jetzt zu kommen haben, dass das einfach nie wieder passieren darf? Also das sind dann die entscheidenden Schritte und das ist auf jeden Fall, dass das passiert dort, ja.
So, und jetzt muss er das einen Monat natürlich irgendwie aufholen.
Jetzt muss er es aufholen und hat aber eh schon viel, aus anderen Gründen auch viel versäumt und ist auch einer, der schon froh sein muss, wenn er zumindest 15 ist, wenn er dann die Mittelschule fertig macht. Vielleicht dann, manche sind dann auch 16, manche schließen sie dann gar nicht positiv ab. Oder sie haben einen Vierer mit Ach und Krach, vielen hilft der Sebastian oder versucht zu ermöglichen, dass sie irgendwie einen Abschluss kriegen. Aber dann hast du die Mittelschule mit lauter Vierer abgeschlossen. Da eine Lehrstelle zu finden, wirklich, das ist wirklich schwer. Also
du sprichst den Sebastian an, dass der auch manchen helfen kann. Gibt es einen Fall, an dem man sieht, dass seine Arbeit auch wirklich was bringt, die Schule auch unterstützt, die Schülerinnen unterstützt?
Also allein in der Woche mehrere Fälle. Wie gesagt, der eine, wo ich geschildert habe, dass die jetzt zum Beratungsgespräch gehen und mal ihr Frauenbild reflektieren müssen. Sagen wir mal so, auch selbst wenn er weiter Mädels belästigt, so leicht wird es ihm nicht mehr fallen wie das bisher. Also das ist nicht mehr so normal in seiner Burschengruppe, nach dem, was er dann sehen wird. Ein anderer Fall, das zeigt auch, wie verloren teilweise die Burschen sind, dann einer, der einfach in einer Klasse steht, in einer Klasse mit sehr viel Überaltrigen, das sind so 15-, 16-jährigen bullige Burschen, und einfach nur außer sich im Raum herumspaziert und völlig aufgedreht ist, und der Lehrer sagt dann: Bitte nimm ihn mit, Sebastian, ich, geht nicht, ich kann so nicht unterrichten. Und der sitzt dann beim Sebastian, und der Sebastian hat ihn schon einmal früher dann zum Psychologen geschickt oder organisiert, dass er mal beim Psychologen ist, und dann sagt er: Na, was beim Psychologen? Und er sagt: Ich habe ADHS. Ja. Also ohne diese Betreuung würde da nie wer draufkommen. Ja. Was die Eltern damit machen, ob sie mir Therapie überhaupt erlauben, weil viele sagen: Was soll das? Das nehme ich nicht ernst, ja, so eine Diagnose. Aber immerhin, es ist einmal bekannt, dass er Herausforderungen hat. Und das Zweite, wie er dann so über seinen Alltag erzählt, kommt dann eigentlich raus, dass der schon damit rechnet, dass er mal im Gefängnis landet, weil er einfach immer wieder Blödsinn macht, kleine Kinder ausraubt. Das erzählt er dann, weil das bei ihm auch so gemacht wurde. Das ist am Handelskette, da wirst du halt, wenn du klein bist, wirst du von den Älteren erleichtert um deine Münzen, und wenn du dann größer bist, macht das. Und er dann sagt: Ich will das nicht mehr, das ist schlecht, meine Eltern gehen arbeiten und ich tue kleine Kinder aus, und es geht nicht. Außerdem will ich nicht mehr ins Gefängnis, weil mein Freund ist dort grün und braun geschlagen worden. Also nicht von der Justizwache, sondern von den Mithäftlingen. Das taugt ihm auch nicht mehr so. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen vielleicht platt, wenn ich sage, das ist ein großer Fortschritt, aber aus Sicht von Jugendlichen, die wirklich an der Kippe stehen in die Kriminalität, ist das ein riesengroßer Fortschritt, wenn der mal reflektiert und sagt: So will ich es eigentlich nicht. Ja? Und selber war er noch nicht im Gefängnis, das heißt, da kann schon das ist schon eine Weggabelung, die dann, wo er dann vielleicht in eine andere Richtung abbiegt, in der er sonst nicht abgebogen wäre.
Wir waren jetzt viel im Kammerl des Schulsozialarbeiters. Hast du so über die Bande auch ein bisschen einen Blick in die Klassenzimmer werfen können, wie es dort zugeht, was dort abgeht, wenn sie sozusagen alle gesellschaftlichen Herausforderungen, die es so gibt, Armut, Stigmatisierung, Gewalttätigkeit etc., dann in einer Schule so verdichten und nicht alle Fälle landen beim Sebastian? Also wie ist da der Schulalltag im Klassenzimmer überhaupt möglich?
In den Stunden bin ich nicht gesessen, weil ich eben im Kammerl war, aber ich war immer in den Pausen dort. Und das war ein gutes Indiz, weil da entlädt sich ein bisschen der Druck. Ne? Und dort ist es so, in dieser Schule werden ganz enge Leitplanken aufgestellt, dass es einfach funktioniert. Also zum Beispiel ein Beispiel, das mich besonders beeindruckt hat, ein Lehrer hat immer Gangaufsicht, das ist Pflicht, da muss immer wieder aufpassen, was am Gang abgeht, und der steht dann wirklich vom Klo wie ein Wächter und macht so, oder wie ein Türsteher, und sagt, dass man nur einzeln eintreten darf. Ja. Also und dann muss der eine raus und der andere wieder rein, und der eine will eigentlich gar nicht aufs Klo, will aber einfach mit seinem Freund da am Klo sein, um irgendein Blödsinn zu machen. Ich habe ihn nicht gefragt, na, was wird denn da gemacht? Er hat dann geschwiegen. Aber man kann sich ungefähr vorstellen, dass dann irgendwie das Fake-Handy, das eigentliche Handy gezückt wird, obwohl es verboten ist, dass vielleicht sogar, also man kann auch nicht ausschließen, dass sogar Drogen dann ausgetauscht werden oder sonstiger Blödsinn gemacht wird. Also da ist wirklich, hast du dann schon viele Szenen, wo du siehst, dass die Lehrer dann auch viel nachbesprechen müssen, dann sagen: Warum bist du jede Stunde wieder so auffällig? Warum kann das nie funktionieren? Die anderen können nicht lernen. Oder der andere erklärt, warum er ein bisschen laut werden hat müssen im Unterricht. Also das ist schon, war schon bedrückend, unter welchem Druck die Lehrer da stehen. Einer hat es am Punkt gebracht, hat gesagt, wir bräuchten in jeder Klasse einen Sebastian.
Den gibt es aber nicht. Es könnte natürlich trotzdem mehr Mittel geben. Das ist eher ein gutes Stichwort, denn Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS will ab kommenden Schuljahr ja 65 Millionen Euro für eben solche Brennpunktschulen wie die du besucht hast, in Brigittenau, die Mittelschule, zur Verfügung stellen. Reicht das?
Nein, wenig überraschend. Also ich würde mal Faktor 10 wären wir dann, glaube ich, ganz gut dabei bei 600 Millionen bis einer Milliarde. Ich sage das nicht einfach so, ich sage das deswegen, weil es Beispiele gibt aus England, London, wo wirklich massiv viel Geld in die härtesten, also in die Hardcore-Brennpunktschulen gesteckt wurde. Und daraus ist dann echt was entstanden. Nämlich sogar so, dass dann auch andere Schüler, die jetzt nicht klassisch diese Vorbedingungen haben, dorthin gehen, weil das dann auch gute Schulen sind. Die 65 Millionen sind schon ein großer Schritt im Vergleich zu früher, wo man sich diese Schulen schon ein bisschen sich selbst überlassen haben. Das passt.
Zumal mitten in einem Sparpaket.
Ja, in einem Sparpaket. Das muss man schon sagen, dass das auch mit den NEOS zu tun hat, die ja immer gesagt haben, Bildung ganz wichtig. Jetzt haben sie den Bildungsminister und wollten den natürlich nicht allein lassen und haben natürlich in den Regierungsverhandlungen gesagt, sparen hin oder her, aber das muss passen. Also bei der Schule, da muss was draufgelegt werden. Und sie haben diesen bewussten Fokus gelegt, also das muss man anerkennen. Es ist nur so, wenn ich es jetzt an dieser konkreten Schule festmache.
Ich wollte gerade dazu kommen, weiß die Schule schon, wie viel Geld sie ab nächsten Schuljahr bekommen wird und wohin fließen die Mittel dann ganz konkret?
Ist das was gekoppelt? Ich habe es nochmal besprochen mit dem Direktor und es ist leider so, muss man sagen, dass sie nicht mehr Geld bekommt, sondern nicht Geld verliert. Ja, das hat damit zu tun, dass sie jetzt schon zwei Lehrer hatten aus einer Sonderförderung. Und diese Sonderförderung wäre jetzt ausgelaufen. Und jetzt können sie durch den Chancenbonus können sie einen neuen Antrag stellen, dass sie diese Lehrer behalten. Also es ist kein Plus, sondern nur ein fortschreibendes Status quo. Und das
machen die zwei Sonderlehrer, also das Stützlehrer, Springer?
Das sind Lehrer, die überhaupt ermöglichen, dass pro Klasse fast in jeder Klasse zwei Lehrer sind. Das muss man auch sagen, das ist wirklich besonders an der Schule und das ist auch wirklich wichtig. Und das ist halt dann weiterhin möglich in allen Klassen durch diesen Bonus. Aber es ist eben kein Plus, sondern eigentlich nur eine Verlängerung. Also so gesehen könnte man auch sagen, ein bisschen eine Mogelpackung, weil nicht die 65 Millionen ganz frisch sind, sondern ungefähr 50 Millionen sind wirklich frisch und 15 Millionen sind eigentlich das, was halt nicht ausläuft, sondern weiter verlängert wird. In dem Fall ist es so. Aber nur so, das zeigt schon ein bisschen, dass es das Kraut fett macht, aber nicht wirklich der große Wurf ist der, was grundlegend ändert im Schulsystem, weil das muss ganz woanders passieren.
Die Strukturen werden ja auch nicht angegriffen, die frühe Teilung nach der Volksschule zum Beispiel, auch weiterhin die Trennung in Mittelschule und Gymnasium in der Unterstufe. Wenn du jetzt an die Jugendlichen dort in Wien, Brigittenau, denkst, bist du dann am Ende deiner Woche eher mit einem pessimistischen oder mit einem positiven Gefühl aus der Schule wieder rausspaziert?
Muss leider sagen, pessimistisch, weil da einige sind. Also der Direktor hat 7 festgemacht, von 22 Schülern sind ungefähr 7 an der Kippe. Ein Drittel für die
pro Klasse.
Die sind teilweise lost. Das ist teilweise eine verlorene Generation, weil es so schwer vorstellbar ist, wenn eben der 16-, 17-Jährige mit lauter Vierer, der eh schon mit einem Fuß im Kriminal ist, dann noch irgendwo mit brüchigem Deutsch einen Boden auf die Füße bekommt. Und da ist es schon, die Mittelschule wirklich, wo ich da reingeschaut habe, ist einiges schon leider verloren. Ja, das ist leider meine pessimistische Konklusio.
Zumindest ein paar können gerettet werden. Eine Konklusio ist, glaube ich, auch von dir, dass man früher ansetzen muss, Kindergarten schon. Das ist dann das nächste Thema für den nächsten Podcast vielleicht. Jetzt einmal bleibt man zu sagen, danke Clemens für diese spannenden Einblicke in einen Schulalltag, den man so nicht oft kriegt. Und wen das jetzt noch ein bisschen genauer interessiert, dem sei das aktuelle Profil empfohlen, denn da hast du die Coverstory geschrieben. Schule brennt, steht da ganz groß drauf und es handelt genau von dieser Schule mit noch mehr Details, wie da eine typische Woche abläuft. Danke Clemens dir und Ihnen Dankeschön fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.